Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Markus Grübel. Ich bin von Beruf Notar, seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich war von 2013 bis Anfang 2018 Staatssekretär im Verteidigungsministerium bei Ursula von der Leyen und von 2018 an bis zum Regierungswechsel 2021/22 erster Beauftragter der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit.
Lieber Herr Grübel, ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Thema Religionsfreiheit hatten wir mit Ihrem Nachfolger Frank Schwabe im letzten Jahr diskutiert. Heute haben wir einen aktuellen Anlass, der dritte Bericht der Bundesregierung über die weltweite Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist erschienen und wird am 24. April im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages auch in einer öffentlichen Anhörung diskutiert werden. Heute bereits habe ich die Gelegenheit, mit Ihnen über diesen dritten Bericht und über das Amt zu sprechen, das Sie als erster Religionsbeauftragter innehatten. Die Religionsfreiheit ist seit vielen Jahrzehnten ein wichtiges politisches Thema für die Unionsfraktion. Aber wie kam es zum Amt dieses Religionsfreiheitsbeauftragten?
Ja, also Religion ist ein wichtiges Thema für die CDU und CSU. Sieht man ja auch in unserem Namen. Viele von uns sind religiös und können verstehen, dass Menschen, egal welche Religion sie haben, ihre Religion frei leben wollen. Wir müssen hier Volker Kauder nennen. Volker Kauder hat das Thema vorangetrieben. Er hat in mehreren Koalitionsverhandlungen versucht, diese Stelle für einen Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit in der Bundesregierung einzurichten. Ist ihm nicht gelungen. Bei den Koalitionsverhandlungen mit Andrea Nahles 2017, 2018 ist es ihm gelungen. Andrea Nahles ist ja auch religiöse Politikerin und die zwei waren sich schnell einig und es wurde anschließend auch nicht mehr darüber gestritten oder diskutiert, sondern die Einrichtung der Stelle wurde beschlossen. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Schrecken des IS auch dazu beigetragen haben, dass im allgemeinen Bewusstsein die Frage von Religionskonflikten und Religionsfreiheit im Mittelpunkt standen und dass das jedem eingeleuchtet hat, dass man so eine Funktion in der Bundesregierung braucht.
Jetzt hat die EU selber auch einen Sonderbeauftragten für das Thema. Die Amerikaner haben eine sehr intensive Berichterstattung zu diesem Thema, zu ganz sehr, sehr vielen Ländern. Warum braucht es unbedingt auf nationaler Ebene in Deutschland noch so einen Beauftragten?
Es gibt ja ein EU-Parlament und ein nationales Parlament. Es gibt die EU-Kommission und nationale Regierungen. Und darum braucht es natürlich auf nationaler Ebene auch Ansprechpartner. Die Rolle des EU-Sonderbeauftragten ist nicht sonderlich stark ausgestaltet. Darum war es immer hilfreich, dass nationale Beauftragte den EU-Sonderbeauftragten unterstützen, auch dass man sich europaweit abstimmt. Solche herausgehobenen Beauftragten gab es in einigen EU-Ländern, in Dänemark, in Niederlanden, im Vereinigten Königreich, solange es noch zur EU gehört hat, in Polen, Tschechien und Ungarn. Wobei man bei Ungarn sagen muss, es liegt ein anderes Verständnis zugrunde. Die Ungarn kümmern sich nur um Christenverfolgung, während wir in Deutschland in den anderen Ländern einen sehr breiten Ansatz haben. Religions- und Weltanschauungsfreiheit gilt für alle Religionen und selbstverständlich auch für das Recht, keine Religion zu haben.
In Ihrer damaligen Amtszeit fiel die Veröffentlichung des zweiten Berichts über die weltweite Lage der Religionsfreiheit und in der öffentlichen Anhörung vor genau 3 Jahren im April 2021 wurde von den befragten Sachverständigen unter anderem vorgeschlagen, dass auch einige europäische Länder der Berichterstattung in diesem Bericht unterliegen sollten. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Jetzt gerade mit Blick auf die Europawahlen im Juni, warum ist das Thema Religionsfreiheit in Europa jetzt nicht auch zumindest in einem Kapitel angesprochen?
Ja, es gibt die Übung im Auswärtigen Amt, dass befreundete Länder nicht untersucht werden bzw. nicht in einem Bericht erwähnt werden. Man möchte da die gute Zusammenarbeit nicht gefährden. Ich selber habe da eine andere Meinung, denn der Blick innerhalb Europas gehört auch dazu, auch der Blick nach Deutschland. Da gibt es ja auch viele Herausforderungen im Zusammenhang mit Religions- und Weltanschauungsfreiheit, wenn wir an die Frage Erlaubnis von Schächten versus Tierschutz oder Beschneidung von Babys und Knaben im Verhältnis zur körperlichen Unversehrtheit an diese Themen denken oder auch Fragen Moscheebau oder kein Moscheebau, heiße Diskussionen in vielen Gemeinden. Also wir hätten auch Themen, National, in meinem Bericht habe ich einen kurzen Blick im Vorwort auf Deutschland genommen. Das ist im dritten Bericht dann nicht erfolgt, sondern der ist analog dem Menschenrechtsbericht, hat er den Blick in die Welt, aber nicht auf befreundete Staaten.
Der zweite Bericht in Ihrer Amtszeit war sehr, sehr umfassend, 323 Seiten. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem sehr ausführlichen Bericht über die weltweite Lage der Religionsfreiheit gemacht damals?
Ja, zunächst mal war es ein bisschen Pech, als das im Kabinett beschlossen wurde an dem Tag, wurde auch über Corona heftig diskutiert und es fand auch ein Austausch zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten statt. Und obwohl bei einem Pressegespräch auch Fernsehsender da waren, haben die abends dann in den Hauptnachrichten über Corona und einschränkende Maßnahmen berichtet und nicht über den Bericht. Das war betrüblich, aber ich habe dann anschließend gesehen, dass viele Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, aber auch Ministerinnen und Minister, die zum Beispiel Länder bereist haben, in den Bericht geschaut haben, insbesondere in den Länderteil, um dort zu erfahren, welche Herausforderungen bestehen oder was muss ich vielleicht ansprechen oder wo gibt es Menschenrechtsthemen, die mit behandelt werden müssen. Und insofern habe ich gesehen, dass das als praktisches Handbuch gebraucht wird und auch Themen wie Religionsfreiheit und soziale Medien, ist es Schaden oder Nutzen, wie können wir den Nutzen mehr und den Schaden reduzieren, dass solche Themen dann auch in verschiedenen politischen Feldern weiter bearbeitet wurden.
Sie haben schon den Länderteil angesprochen, der auch im zweiten Bericht schon sehr umfangreich war mit 30 Ländern, die behandelt wurden. Im neuen Bericht, im dritten Bericht, werden 41 Länder behandelt und das war auch schon von der Großen Koalition tatsächlich so vorgesehen in der letzten Legislaturperiode. Wie beurteilen Sie die Fortentwicklungen, die es ja in verschiedenen Bereichen in dem Bericht gegeben hat? Wie positiv sehen Sie diese Entwicklungen?
Also ursprünglich wollte ich ja sehr viele Länder aufnehmen und das Auswärtige Amt hat mir gesagt, dass die Kapazitäten der deutschen Auslandsvertretungen beschränkt sind und nicht jede Auslandsvertretung, insbesondere die kleinen, in der Lage sind, so einen Bericht über das Land zu erstellen. Wir hatten den Auslandsvertretungen strukturierte Fragen gegeben, die sie beantworten sollten und dann wurde es im Auswärtigen Amt und bei mir im Büro weiter bearbeitet. Und Ergebnis war dann ein Kompromiss 30 für den zweiten Bericht und ich bin sehr froh, dass jetzt 11 dazugekommen sind, dass wir jetzt bei 41 sind und ich hoffe und erwarte, dass im vierten Bericht dann weitere Länder aufgenommen werden. Am Ende des Tages sollte eigentlich jedes Land in der Welt betrachtet werden, zumindest jedes Land, wo wir eine deutsche Auslandsvertretung haben und Einblicke haben. Das Besondere, ich hätte sehr gern auch zum Beispiel über Syrien schon im zweiten Bericht, in meinem Bericht berichtet, aber damals hieß es, da wir keine eigene Auslandsvertretung in Syrien haben, wären wir auf Drittberichte angewiesen und das wäre dann doch vom Stil her falsch, also praktisch fremde Erkenntnisse in den Bericht reinzubauen. Syrien ist mittlerweile drin, stützt sich stark ab, auch zum Beispiel auf den Bericht der Vereinigten Staaten.
Wir haben jetzt einige andere Länder, die drin sind, in denen sich in dem Berichterstattungszeitraum 2020 bis 2022 viele Dinge ereignet haben, beispielsweise in Afghanistan, die Machtübernahme der Taliban, im Iran die Niederschlagung der Frauenproteste. Wie aktuell ist überhaupt dieser Bericht?
Also er hinkt natürlich immer zeitlich etwas nach, aber dadurch, dass wir die Länder in den verschiedenen Berichten betrachten, können wir Entwicklungen sehen, positive wie negative Entwicklungen und das ist für Politik auch wichtig zu sehen, wo bauen sich Probleme auf oder wo lösen sich Probleme und darum lege ich auch Wert darauf, dass im vierten Bericht dann ein ausführlicher Länderteil angefügt ist und wir zusätzliche Länder aufnehmen. Ich denke zum Beispiel an Tunesien, Marokko, weil es halt Länder sind in unserer Nachbarschaft, aber am Ende des Tages sollte eigentlich jedes Land der Welt in dem Bericht erwähnt werden und betrachtet werden.
Was sehr spannend ist, im dritten Bericht wurde beispielsweise ein Land wie Guatemala neu aufgenommen. Und spannend vor allen Dingen, weil der Fokus, der erste Themenfokus in dem Bericht auf Indigene und Religionsfreiheit bei den indigenen Völkern, von denen es über 5000 geben soll, mit ungefähr 500 Millionen Menschen. Das ist Schwerpunktthema. Wie schätzen Sie die Bedeutung dieses indigenen Themas ein?
Also das Thema Religiosität der Indigenen findet sich schon im ersten Bericht. Dort gibt es auch eine klare Aussage, es ist nicht relevant, ob jemand seine Religiosität in einer Kirche, in einer Moschee, in einer Synagoge oder im Wald oder auf dem Berggipfel oder an einem Baum ausübt. Das Typische für die indigenen Völker ist, dass sie ihre Umgebung, ihre Landschaft, ihre Natur brauchen für ihre Religiosität. Es ist auch typisch, dass die Einschränkung der Religionsfreiheit in der Regel nicht dadurch erfolgt, weil man die Religion bekämpfen will, sondern weil man das Lebensumfeld verändert, insbesondere wirtschaftlich ausbeuten will, dass man zum Beispiel Wälder abholzt und dort Plantagen errichtet oder Viehweiden oder Gegenden für den Tourismus erschließt oder Infrastrukturmaßnahmen durch die Lebensräume der Indigenen baut und dadurch die Natur, die zu der Religiosität der Indigenen gehört, zerstört und damit ihre Kultur und Religion vernichtet, weil die Indigenen können ihre Religion, ihre Religiosität nicht in Großstädten ausüben oder irgendwo, sondern ist fast zwingend ihr natürliches Umfeld. Und darum hat es natürlich auch viel weitere Aspekte als die reine Religiosität, nämlich der gesamte Lebensraum und die gesamte Kultur, letztendlich natürlich auch Klima, Umwelt, Landschafts-, Naturschutz, all die Fragen spielen bei der Behandlung der Religiosität indigener Völker mit herein.
In dem Kapitel zu Guatemala wird auch die Kolonialgeschichte angesprochen, ausdrücklich. Wie schätzen Sie die Bedeutung tatsächlich dieser Aufarbeitung kolonialgeschichtlicher Ereignisse, auch Missionierung, ein?
Was wir heute machen können, ist zu schauen, was wurde damals gemacht, möglicherweise in guter Absicht, aber dann doch falsch gemacht, und gibt es heute noch Punkte, wo wir das falsche Handeln fortführen. Aber sonst rate ich dazu, den Blick immer nach vorne zu richten, was können wir tun für die Religionsfreiheit in den Gegenden, auch für die ursprünglichen Religionen, die dort teilweise noch gelebt werden. Wie können wir Religionsfreiheit auch in den Ländern unterstützen, wo die Religionsfreiheit unterdrückt wurde?
Sind Sie mit dem Themenschwerpunkt Indigene, da gibt es ja auch einen sehr ausführlichen Experten, einen wissenschaftlichen Anhang im Bericht von Professor Bielefeld und einem weiteren Wissenschaftler. Sind Sie damit zufrieden, wie intensiv das aufgearbeitet wurde?
Also ich habe ja gesagt, bereits im ersten Bericht ist das Thema Indigene angesprochen und findet sich auch im zweiten Bericht immer mal wieder, aber nicht so hervorgehoben. Sehr stark ist im dritten Bericht der Teil des Kapitel 1 über die Religiosität indigener Völker sehr ausführlich behandelt. Wir haben dazu wenig wissenschaftliche Untersuchungen. Das wird jetzt gemacht, und ganz stark ist, dass diese wissenschaftliche Untersuchung, die von Professor Heiner Bielefeld und Dr. Volker von Bremen gemacht wurde, dass die als Anhang beigefügt wurde und man so einen guten Text hat, der immer auch, weil das natürlich auch als Bundestagsdrucksache veröffentlicht wird und im Ministerium veröffentlicht wird, den man auf niederschwellig erhalten kann und sich so informieren über Religiosität und Lebensverhältnisse indigener Völker.
Das zweite Schwerpunktthema ist nachhaltige Entwicklung, der Beitrag der Religionen zur nachhaltigen Entwicklung, zur Agenda 2030. Das ist ja auch dadurch begründet, dass das Amt in der letzten und in dieser Legislaturperiode im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch institutionell aufgehängt ist. Welche Bedeutung hat dieses Thema tatsächlich? Welche Rolle spielen in Ihrer Wahrnehmung tatsächlich religiöse Gemeinschaften für die nachhaltige Entwicklung?
Wir haben ja im Entwicklungsministerium eine Strategie erarbeitet, Religion und Entwicklung, und auch so ein Netzwerk mit begründet, Partnerschaft von Religion und nachhaltiger Entwicklung. Die Strategie hat sich darum gekümmert, wie man die religiösen Strukturen, religiöse Autoritäten einbinden kann in Entwicklungsziele. Die Frage, wenn die politischen Führer korrupt sind, sind oft die religiösen Autoritäten glaubwürdiger für die Bevölkerung. Und man hat in vielen Maßnahmen gesehen, dass die Maßnahmen nachhaltiger sind, wenn sie auch über die religiösen Autoritäten oder die Religionsgemeinschaften vermittelt werden. Sehr gut ist, dass das zweite Kapitel in dem dritten Bericht das Thema Religion und Entwicklung bearbeitet. Auch darum, weil nämlich die Sorge bestand, dass im Entwicklungsministerium heute dieser Aspekt eher zurücktritt oder vernachlässigt wird und auch die Unterstützung für das Netzwerk Partnerschaft von Religion und nachhaltiger Entwicklung zurückgefahren wird. Und dadurch, dass es im Bericht so gut und ausführlich dargestellt wird, stärkt es natürlich auch diese Maßnahmen von Religion und nachhaltiger Entwicklung.
Der Bericht deckt, wie gesagt, die Jahre 2020 bis 2022 ab. In dieser Zeit war die Pandemie ganz großes Thema und das Nachhaltigkeitsziel 3 zur Gesundheit wurde dadurch natürlich auch beeinflusst. Wie hängt das Thema Pandemie und Religionsfreiheit rückblickend im Corona-Pandemie-Zeitraum miteinander zusammen?
Also zunächst hatte im Frühjahr 2021 der Deutsche Bundestag einen Beschluss gefasst, dass im nächsten Bericht drei Themen behandelt werden sollen. Das eine ist Zugang zum Gesundheitswesen. Das allgemeine Thema Gesundheit, das in der Corona-Pandemie natürlich nochmal Aktualität erfahren hat, darum, weil die Religionsfreiheit natürlich teilweise eingeschränkt wurde, weil Gottesdienste und Ähnliches untersagt wurden. Da ist die spannende Frage, haben die Religionsgemeinschaften zugestimmt? In Deutschland haben sie zugestimmt. In anderen Ländern wie in China wurde die Pandemie dazu genutzt, die Freiheit von Religionsgemeinschaften stark einzuschränken und auch gegen den Willen von Religionsgemeinschaften solche Beschränkungen sehr lang aufrechtzuerhalten. Das zweite Thema war die Frage der Geschlechtergerechtigkeit, auch ein Nachhaltigkeitsziel der Agenda 2030. Die spannende Frage, welches Bild haben verschiedene Religionen von Frauen oder Menschen, die nicht dem traditionellen Rollenverständnis unterliegen? Welche Aufgaben können Frauen in der jeweiligen Religionsgemeinschaft übernehmen und wie wird das begründet, wenn das zum Beispiel nur auf die Männer beschränkt ist? Das Thema wurde jetzt im Bericht nicht angesprochen. Es wird an mehreren Stellen verwiesen auf die feministische Entwicklungspolitik, feministische Außenpolitik, die Maßnahmen der Bundesregierung, um Frauen zu stärken. Aber dieses spezielle Thema Rolle der Frau in den unterschiedlichen Religionen finde ich immer noch spannend und wäre auch ein Thema für den vierten Bericht. Und das dritte Thema, das in diesem Beschluss vom Frühjahr 2021 angesprochen wurde, war Frieden, gerechte Welt. Und auch das ist ein Thema. Wir sehen das am Konflikt Israel-Hamas. Wir sehen das in vielen Ländern der Welt, dass Religion Brandbeschleuniger ist, wie der damalige Außenminister Steinmeier bei der Einbringung des ersten Berichts mal formuliert hat. Aber Religion kann da auch Brandlöscher sein. Jede Religion hat im Kern eine Friedensbotschaft, die großen Religionen jedenfalls. Und darum ist umso erstaunlicher, dass oft Konflikte aufgeheizt werden mit religiösen Fragen. Aber in vielen Fällen sehen wir halt auch, dass Religion zum Frieden und insbesondere zur Versöhnung nach einem Krieg oder Konflikt beitragen kann. Und diese Rolle der Religionen und Religionsgemeinschaften nochmal intensiv zu beleuchten, fände ich immer noch wichtig und eine gute Aufgabe und gutes Thema für den nächsten Bericht.
Als jemand, der sich besonders in dem Bereich der Verteidigungspolitik auskennt, wie bewerten Sie die Berichte, die jetzt aus einer der letzten Bundestagsdelegationsreisen nach Odessa geschildert werden, dass dort beispielsweise durch die russischen Angriffe auf Odessa auch das Gotteshaus der russisch-orthodoxen Kirche in Schutt und Asche gelegt wurde? Welche Rolle spielt überhaupt diese russisch-orthodoxe Kirche auf den Krieg? Welche Bedeutung hat sie für diesen Angriffskrieg und welche Bedeutung hat überhaupt das Thema der Religionsfreiheit in so einem Kontext?
Zunächst mal muss man sagen, es ist bedauerlich, dass die russisch-orthodoxe Kirche, der Patriarch Kyrill I., diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putin unterstützt und ihn bestärkt. Es zeigt natürlich auch das Bild, das der Patriarch von Moskau hat, dass sozusagen Moskau das dritte Rom ist, Rom, Konstantinopel und dann Moskau die Zentrale der Orthodoxie. Der Krieg zeigt aber auch, dass genau das Gegenteil bewirkt wurde, dass die Ukraine sich religiös von Moskau getrennt hat, dass es die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, sich gespalten hat in eine orthodoxe Kirche der Ukraine, die autokephal, also selbstständig geworden ist, dass selbst die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die formal zum Moskauer Patriarchat gehört, Kyrill nicht mehr nennt im Gottesdienst und sich so löst und distanziert, obwohl sie formal noch zur ukrainisch-orthodoxen Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört. Wir sehen es auch ganz an praktischen Dingen, zum Beispiel der Wechsel vom julianischen zum gregorianischen Kalender, also wann wird Weihnachten gefeiert, dass sich die Ukraine von Moskau ab und dem sogenannten Westen oder Mitteleuropa zuwendet. Gerade an dem Kalender ist ganz deutlich geworden, das hat ganz praktische Auswirkungen. Und der Einfluss Moskaus, der theologische Einfluss auf die Ukraine, ist durch die zwei Kriege 2014 und 2022 bis heute stark gesunken.
Den anderen großen Konflikt, den wir im Moment beobachten müssen zwischen Israel und Gaza, haben Sie bereits angesprochen. Durch diesen Konflikt werden weltweit auch antisemitische Vorkommnisse angeheizt. Jetzt hat die Bundesregierung auch einen Beauftragten für Antisemitismus oder gegen Antisemitismus. Fällt dieses Thema trotzdem auch in den Bericht des Religionsfreiheitsbeauftragten?
Ja, zunächst mal war die Aufgabenteilung der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus ist im Innenministerium angesiedelt und Hauptaufgabe ist Deutschland. Der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit oder wie er jetzt heißt für Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist im Entwicklungsministerium, also im international ausgerichteten Ministerium angesiedelt und hat den Blick in die Welt. Aber in der Praxis gibt es viele Berührungspunkte und darum habe ich immer Wert darauf gelegt, eng mit dem Beauftragten im Innenministerium, mit Felix Klein zusammenzuarbeiten, aber auch mit dem verantwortlichen Staatssekretär für die Islamkonferenz im Innenministerium, weil das ja auch viele Berührungspunkte gibt. Und gerade beim Thema Israel, jüdisches Leben außerhalb von Deutschland, ist es kein Fehler. Die Aufgabe ist groß genug, dass sich zwei Beauftragte der Bundesregierung um das Thema kümmern. Idealisch, wenn sie sich abstimmen und absprechen und mit einer Stimme reden.
Sie haben jetzt den Bundespräsidenten Steinmeier zitiert, dass er bei der Vorstellung des ersten Berichtes 2016 von Brandbeschleunigern gesprochen hat. Wie weit spielen Religionen jetzt in diesem aktuellen Konflikt auch tatsächlich die Rolle von Brandbeschleunigern? Und welche Friedensmission könnten sie einnehmen stärker?
Zunächst mal ist die Trennlinie ja die ethnische Zugehörigkeit, aber auch die religiöse. Juden gegen, in dem Fall sunnitische Muslime oder beim Iran schiitische Muslime. Beide Religionen haben aber Gemeinsamkeiten. Beide Religionen gründen sich auf gleiche Quellen und von daher ist eigentlich unverständlich, dass die religiösen Führer nicht zusammenkommen können und hier Lösungen für Friedenswege finden. Und das heißt in der islamischen Welt insbesondere, dass diese Radikalisierung durch Hamas, Hisbollah und wie die alle heißen, dass diese Radikalisierung nicht stattfindet, insbesondere die Jugend auf einen friedlichen Weg geführt wird. In vielen Ländern tritt ja eine Radikalisierung junger Menschen ein und wir haben die Bilder am 7. Oktober und danach gesehen, dass über die Schändung und Tötung und Entführung von Menschen Jubel ausbricht und dass junge Menschen völlig enthemmt solche Gewalttaten verübt haben. Und sowas darf eine Religionsgemeinschaft nicht zulassen und muss ihren Mitgliedern erklären, dass das nicht zielführend ist. In meinem Bericht, und das ist auch übernommen, teilweise im dritten Bericht, habe ich immer auch dargestellt, welche Formen interreligiöser Zusammenarbeit es in den jeweiligen Ländern gibt und ein Nebenaspekt auch den intrareligiösen Dialog angesprochen, also innerhalb der Religionsgemeinschaft, weil in fast jeder Religionsgemeinschaft, das trifft auch für meine, die katholische Kirche zu, gibt es radikalere und gemäßigtere und oft ist es leichter, den Zugang zu den Radikalen zu finden über Gemäßigte der gleichen Religionsgemeinschaft, bevor sie in Dialog treten mit Menschen anderer Religionsgemeinschaften und das wäre auch für diese Konflikte mit den radikalen islamistischen Terroristen ein Weg, dass die Gemäßigten auf die Radikalen einwirken und Gewaltbereiten einwirken, dass sie keine Gewalttaten verüben.
Im Gazastreifen gibt es nur noch eine sehr kleine Restgemeinde von rund 1000 Christen. In vielen muslimisch geprägten Ländern, in vielen Ländern im Nahen Osten sind die christlichen Gemeinden zerbröselt und Hunderttausende haben den Irak verlassen und andere Länder, die Konflikt und Krisen gebeutelt sind. Nun gibt es auch gerade in Deutschland von den christlichen Organisationen und Kirchen doch die Forderung immer wieder, auch im politischen Kontext, die Christenverfolgung und die Notlage der Christengemeinschaften weltweit stärker in den Blick zu nehmen. Inwieweit findet das Ihrer Meinung nach im Amt des Religionsfreiheitsbeauftragten und in diesem Bericht bereits statt? Und wo könnte da noch eventuell oder sollte da eventuell noch stärker der Blick drauf gerichtet werden?
Also im zweiten Bericht ist das ja sowohl im Länderteil ersichtlich als auch in den drei Kapiteln. Christen sind die religiöse Gruppe, die am stärksten verfolgt ist und der Verfolgung leidet, wenn man es zahlenmäßig nimmt. Wenn man es im Verhältnis zu den Juden nimmt oder Verhältnis zu den Jesiden, sind die natürlich prozentual sozusagen stärker verfolgt. Darum ist natürlich relativ die Aussage, aber in absoluten Zahlen sind die Christen die Religionsgemeinschaft, die gerade am stärksten in der Welt unter Druck ist, im der arabischen, auch islamischen Welt, auch im Iran und auch Pakistan und anderen Ländern sind die Christen massiv unterdrückt, aber auch in China, wo es jetzt ganz andere Gründe gibt, den Alleinherrschungsanspruch der Partei und die Partei, die Deutungshoheit nicht auch an Kirchen, Religionsgemeinschaften abgeben will oder sie mit denen teilen will. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe für die Verfolgung von Christen, aber das Thema steht doch sehr im Mittelpunkt. Allerdings nicht exklusiv, sondern auch immer mit dem Blick, dass andere Religionsgemeinschaften auch stark verfolgt sind und bezogen auf die Anzahl ihrer Mitglieder sogar stärker betroffen sind von der Einschränkung der Religionsfreiheit.
Jetzt haben wir schon über das Auswärtige Amt gesprochen. Das Auswärtige Amt hat jetzt auch bei dem Bericht die 41 Länderkapitel maßgeblich verfasst. Spielen trotzdem christliche Menschenrechtsorganisationen wie Open Doors, spielen die trotzdem eine Rolle bei der Erstellung dieser Länderberichte?
Also für den dritten Bericht kann ich es nicht sagen, aber beim zweiten Bericht haben wir schon die verschiedenen Berichte nebeneinander gelegt. Wir hatten als Hauptquelle die Berichte der deutschen Auslandsvertretungen, aber dann auch geschaut, was schreibt Open Doors, was schreibt Missio, was steht im amerikanischen Bericht. Und dann müssen wir da Nachfragen stellen an die Auslandsvertretungen oder nochmal recherchieren oder noch einen Punkt aufnehmen, den wir möglicherweise so nicht gesehen haben oder wo unsere Auslandsvertretung eine andere Bewertung abgegeben hat. Also von daher spielen die Berichte schon eine Rolle, aber ich lege Wert darauf, der deutsche Bericht ist ein deutscher Bericht, der von der Bundesregierung verantwortet wird und vom Religionsfreiheitsbeauftragten bzw. vom Beauftragten für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, wie er heute heißt, verantwortlich verfasst wurde. Und wir schreiben nicht einfach andere Berichte ab.
Welche Rolle spielt die Abstimmung der verschiedenen Ressorts, Entwicklung, Außenministerium, Innenministerium und so weiter bei der Erstellung des Berichtes?
Das ist eigentlich hochspannend. Das war das Erste, was mich der beamtete Staatssekretär im Entwicklungsministerium gefragt hat, wer macht die Ressortabstimmung bei dem Bericht? Und dann habe ich gesagt, ja, die wird wohl ich machen müssen. Und aus der Frage habe ich schon geschlossen, dass das eine große Herausforderung ist. Und in der Tat war es das auch. Das hat damit angefangen, dass Auswärtige Amt zum Beispiel nicht wollte, dass der Bericht über Religionsfreiheit länger ist wie der Bericht über Menschenrechte. Es war Kritik an Formulierungen, die möglicherweise für das Auswärtige Amt zu scharf waren und das Auswärtige Amt gesagt hat, da könnten Konflikte draus entstehen oder wir sind da gerade in Verhandlungen über irgendwas und wollen da, dass das nicht durch so einen Bericht gestört wird. Aus Wirtschaftsministerium übrigens hat bei ein paar Ländern gesagt, Vorsicht, wir führen da gerade Verhandlungen über Wirtschaftsbeziehungen. Da würde diese Formulierung möglicherweise zu Störungen führen. Aber auch das Familienministerium, das ja auch Frauenministerium ist, hat immer wieder Fragen gestellt, wie man männlich-weibliche Form richtig anwendet. Also heißt es im Bericht Christenverfolgung, wie ich geschrieben habe, oder muss nicht heißen Christinnen und Christenverfolgung oder bei langen Aufzählungen von verschiedenen Religionen, die betroffen sind, muss man da jeweils die männliche und weibliche Form verwenden. Ich habe dann gesagt, insbesondere bei der Zusammenfassung und im Vorwort, um die Lesbarkeit zu erleichtern, würde ich gern darauf verzichten. Aber das gab so Abstimmungsschwierigkeiten. Das Innenministerium hat natürlich auch ab und zu darauf hingewiesen, dass wenn die Formulierung so drin bleibt, dass das für Asylverfahren Konsequenzen hat und dort verwendet werden könnte oder dass wir im Inland auch Herausforderungen haben, die ähnlich gelagert sind. Also es war eine sehr spannende Sache. Am Schluss ist aber doch ein Bericht der Bundesregierung, der gesamten Bundesregierung rausgekommen, der erste, zweite, wieder dritte Bericht. Am Ende gab es dann doch gute Kompromisse. In einem Fall weiß ich allerdings, ich verrate aber jetzt nicht in welchem Fall, da habe ich gesagt, bevor ich die Formulierung des Auswärtigen Amts übernehme, streiche ich den Absatz lieber ganz, weil mir die Formulierung zu windelweich war und gesagt hat, dann wird das Problem gar nicht mehr sichtbar aus der Formulierung und daraus wird fast schon das Gegenteil ausgesagt.
Jetzt haben Sie mich natürlich sehr neugierig gemacht, aber ich stelle keine Nachfrage dazu. Aber eine Nachfrage, weil Sie haben schon angesprochen, dass natürlich die Tonlage des Berichtes auch zu Schwierigkeiten in den Außenbeziehungen zu bestimmten Ländern führen könnte. Gibt es dafür Beispiele oder gibt es umgekehrt eher Beispiele, dass dieser Bericht den Dialog mit bestimmten Ländern vielleicht auch sogar konstruktiv gefördert hat, wenn es um diese Politikfeld Religionsfreiheit geht?
Also zunächst mal hat der Bericht natürlich ausgelöst, dass sich die deutschen Auslandsvertretungen mit dem Thema befassen mussten und ihnen die Situation der Religionsfreiheit in den jeweiligen Ländern nochmal klar geworden ist, weil sie einfach darüber berichten mussten, wie ist die Rechtslage, wie ist wird das Recht ausgeführt, welche positiven Beispiele, welche negativen Beispiele gibt es, welche Entwicklungen zeigen sich auf, wer sind die positiven wie die negativ Handelnden. Und das führt natürlich auch dazu, dass im Kontakt mit den Ländern die Themen plötzlich angesprochen werden oder nachgefragt werden, dass die Auslandsvertretung fragt, ja, wir lesen in der Verfassung, es besteht Religionsfreiheit, aber sieht so aus, als ob die eingeschränkt wurde, trifft es so zu und so weiter. Also die Auslandsvertretung macht auch die jeweilige Regierung sofort darauf aufmerksam, dass es so ein Thema wie Religionsfreiheit gibt und dass sich Deutschland dafür interessiert, wie es um die Religionsfreiheit in dem jeweiligen Land bestellt ist. Delegationen aus dem Bundestag oder Delegationen aus der Wirtschaft oder Vertreter von Ministerien, wenn die ins Ausland reisen, haben sie natürlich auch den Bericht zur Hand genommen und es zur Grundlage von Gesprächen gemacht. Und mir ist auch aufgefallen, dass Botschaften in Deutschland die Berichte auch angeguckt haben, beziehungsweise kurz bevor der Bericht rauskam, fast sorgenvoll gefragt hat, wird unser Land darin auch behandelt? Das ist mir zumindest von zwei Botschafterinnen waren es, die sich hier bei mir gemeldet haben und gefragt haben, wird unser Land da auch behandelt und was wird da drin stehen, dass ich mich gleich vorbereiten kann, wie ich das an mein Heimatland kommuniziere. Daran habe ich gesehen, dass das doch eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Im Verhältnis zu China muss man sagen, China hat sich eine dicke Haut angeeignet, was so Kritik angeht und schiebt es weit von sich, nennt Menschen aus Tibet oder Uiguren Terroristen und handelt es so ab. Aber auch China weiß, dass die Welt auf die Menschenrechtslage in China schaut und dass das insbesondere, was die Chinesen am ehesten schmerzt, für die Wirtschaftsbeziehungen Nachteile haben kann, beachtet werden muss. Allerdings muss ich leider sagen, nichts in dem Umfang, wie es wünschenswert wäre.
Zu China gab es jetzt ja im Menschenrechtsrat in Genf ein UPR-Verfahren, wo über 40 Länder tatsächlich die Menschenrechte in Tibet und in der Uiguren-Region kritisiert haben. Das spricht ja auch tatsächlich für ein gestärktes Selbstbewusstsein der Gesprächspartner Chinas. Mich würde zur abschließenden Frage interessieren, es wird wahrscheinlich ungefähr in 2 Jahren ja den 4. Bericht geben. Vielleicht werden dann mehr Länder eingeschlossen werden. Welche Länder würden Sie unbedingt dabei haben wollen und welche Themenschwerpunkte sind aus Ihrer Perspektive für den 4. Bericht besonders interessant?
Also Ziel muss es sein, alle Länder der Welt zu betrachten, aber ich würde jetzt zum Beispiel Marokko, Tunesien, weil es halt Nachbarländer sind und wir auch viele Asylanträge aus den Ländern haben, einfach mal die Länder beleuchten. Ich würde aber auch mal einen Blick nach Europa wagen. Auch die Frage, wie gehen andere Länder mit solchen Fragestellungen, die es halt auch bei uns gibt, Moscheebau, Beschneidung, Schächten, liturgisches Läuten und vielen anderen Fragen, wie gehen die um, wie ist das Verhältnis Staat-Kirche, die Trennung und Verbindung, wie es jetzt in Deutschland ist das ausgewogen? Darum finde ich es auch spannend, den Blick nach Europa zu wenden, aber auch ins eigene Land zu schauen. Für die Glaubwürdigkeit unseres Kampfes für Religionsfreiheit ist natürlich auch wichtig, dass Religionsfreiheit in Deutschland besteht und dass wir die Fragen hier auch diskutieren. Und darum sehe ich auch, zumindest in einer Art Vorwort, die Bedeutung des Blicks nach Deutschland. Natürlich würden wir Deutschland nicht im Länderteil behandeln, weil es nicht unser eigener Bericht ist, aber in einer Vorbemerkung oder in einer Notiz, dass man einfach sieht, wir schauen nicht nur in den Balken des anderen, sondern auch in unsere eigenen Augen und gucken, was da möglicherweise noch zu verbessern ist. Und an Themen, da würde ich gerne nochmal das aufgreifen, was der Bundestag 2021 im Beschluss aufgegriffen hat, nämlich die Frage, die Rolle der Frau in den verschiedenen Religionen. Das ist eine hochspannende Frage, auch für mich als katholischen Christ natürlich hochspannend. Dann die zweite Frage der Friedensverantwortung der Religionen, der Verantwortung der Religionen für eine gerechte Welt. Und wir hatten ja bereits gesprochen über das Thema Corona und die Einschränkungen während der Corona-Krise, auch die unterschiedlichen Reaktionen in der Welt. Aber die Frage, wie ist der Zugang zum Gesundheitswesen abhängig von der Religion in den verschiedenen Ländern der Welt, finde ich auch eine spannende Frage, die würde ich auch gern betrachten wollen.
Jetzt ist mir doch noch eine allerletzte Frage eingefallen. Und zwar wird der 3. Bericht ja im Menschenrechtsausschuss am 24. April diskutiert. Ja. Und das ist der Tag, der an den Armenier-Genozid von 1915 erinnert, wo 1,5 Millionen Armenier getötet wurden. Im Länderkapitel zu Armenien im 3. Bericht steht ein interessanter Hinweis auf die sehr konservative armenische Gesellschaft. Und da würde mich doch interessieren, inwieweit das Thema LGBTQ-Rechte und Religionsfreiheit, die explizit auch am Beispiel Armeniens diskutiert werden, inwieweit das aus Ihrer Perspektive ein wichtiges Thema ist, weil der Fokus darauf ja doch immer stärker auch in der öffentlichen Diskussion gelegt wird. Inwieweit ist das auch für die religiösen Communities ein wichtiges Thema?
Das ist ein wichtiges Thema und ich würde das unter dem Thema Geschlechtergerechtigkeit ansprechen. Da geht es nicht nur um die Rolle der Frau und um Frauenbilder, sondern auch Bilder von Menschen, die jetzt keinem klassischen Rollenverhältnis folgen. Und gerade auch die queere Community und andere, wie gehen die Religionsgemeinschaften mit Menschen um, die irgendwie anders sind als die Mehrheit. Das kann man sehr gut auch an dem Thema beraten. Natürlich, die Frauen sind keine Minderheit, sondern in manchen Ländern sogar die Mehrheit. Da ist es ganz besonders spannend zu überlegen, können Religionsführer nur Männer sein oder welche Rollen haben die Frauen und wie wird das religiös-theologisch begründet? Und ist das was, was man aus dem Zeitgeist nur verstehen kann, oder ist das etwas, was so existenziell für die Religion ist, dass es auch in Zukunft Bestand hat? Wie gesagt, ich bin katholischer Christ. In meiner Kirche wird da auch heftigst diskutiert und gestritten. Andere Kirchen, wie die evangelische Kirche in Deutschland, haben die Frage schon anders beantwortet. Aber auch im Islam gibt es ja immer mal wieder so ganz kleine Bestrebungen, die Rolle der Frau zu stärken und auch Toleranz für andere Lebensformen zu erzeugen. Und darum ist es hochspannend, auch in so einem Bericht mal aufzuarbeiten.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Herr Grübel.
Gern.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.